Wir haben das große Glück, Familienzimmer zu haben, was ein bisschen Ruhe reinbringt.
Lisa hat sich nochmal aus dem Krankenhaus gemeldet.
Und wir fühlen uns super gut betreut und es ist alles super hier. Aber es ist trotzdem einfach nicht zu Hause. Und man muss sich eigentlich auch noch von der Geburt erholen, körperlich auch. Und da freue ich mich einfach jetzt schon auf zu Hause. Das vielleicht so als erstes kleines Update. Ich bin noch nicht ganz geordnet im Kopf.
Klar, aber hey, du hast es geschafft. Lisa ist Mama. Oh, und was du dich vielleicht auch fragst, was ist eigentlich mit Carla? Von der habe ich ja lange nichts mehr gehört.
Ja, ein paar Wochen war es hier still, weil ich in den letzten Wochen vor der Geburt irgendwie sehr beschäftigt war. Und tatsächlich ist unsere Tochter dann pünktlich an ihrem ET geboren. Und uns geht es sehr gut.
Carlas Tochter gehört also zu den wenigen 4% aller Babys in Deutschland, die dann auch wirklich am errechneten Geburtstermin auf die Welt kommen. Ja, und das waren wohl die letzten Sprachis, die du von Lisa und Carla hören wirst, denn wir sind in der letzten Episode dieses Podcasts angekommen und damit auch in der offiziell letzten Schwangerschaftswoche. Ob es auch deine letzte Schwangerschaftswoche ist, das sei mal dahingestellt. Vielleicht ist dein Baby schon bei dir, vielleicht musst du dich noch ein bisschen gedulden. Aber wir haben hier heute nochmal ein Thema, uff, ich sag's dir, einen besseren Abschluss könnte man hier nicht finden, meine Meinung. What's up? Hi, ich bin Dina. Willkommen zurück bei Prego 40 Wochen Hormone. Das hier ist der Podcast, der dich Woche für Woche bei deiner Schwangerschaft begleitet. In 40 Episoden erklären wir dir, was im menschlichen Körper hormonell während der 40 Wochen Schwangerschaft passiert. Heute sprechen wir über etwas, was ein buchstäblicher Höhepunkt dieses Podcasts ist. Get ready! Das ist SSW 40, Lustgeburt.
Also meine erste Schwangerschaft war während der Pandemie und deshalb hatte ich einfach viel zu viel Zeit, mich mit jeglichen Themen der Geburtsvorbereitung zu beschäftigen.
Das ist meine Freundin Maxi. Maxi ist nicht ihr richtiger Name. Sie ist mittlerweile Mama von 3 Kindern. Und während ihrer ersten Schwangerschaft, da saß sie, wie wahrscheinlich sehr viele andere Schwangere auch, sehr viel zu Hause auf der Couch und hat sich alles über Geburt reingezogen, was ging. Bücher, Podcasts.
Und da bin ich auf diese Gruppe gestoßen, eine Facebook-Gruppe, die heißt Orgasmic Birth.
Moment, was?
Und habe mir dann davon verschiedenen Frauen so die Geschichten durchgelesen, die beschrieben haben, dass sie Orgasmen erlebt haben während der Geburt und dass die Geburt an sich so was Wunderschönes sein kann, was gar nicht so schmerzvoll sein muss und dass ganz andere Gefühle im Körper noch irgendwie entstehen können und dass man eben auch einen Orgasmus haben kann, während man ein Kind gebärt.
Maxi ist irgendwie fasziniert, aber auch skeptisch.
Und das klang alles irgendwie total absurd. Und habe mich dann auch gar nicht weiter damit beschäftigt, außer da ab und zu mal so ein bisschen was gelesen, aber fand es irgendwie eine sehr eigenartige Vorstellung.
Worauf Maxi noch stößt, Hypnobirthing. Haben wir hier im Podcast jetzt noch nicht wirklich drüber gesprochen. In kurz, bei Hypnobirthing geht es darum, dass sich die Gebärende selbst in einen richtig tiefen Zustand der Entspannung bringt. Mit verschiedenen Techniken. Das Ganze soll im Idealfall helfen, weniger Schmerzen bei der Geburt zu empfinden, also die Wehen eher als intensive Geburtswellen wahrzunehmen, anstatt nur als Schmerz. Und das wollte Maxi gerne ausprobieren. Also verzichtet sie bei ihrer ersten Geburt auf eine PDA und will alles so natürlich wie möglich haben. Und als es dann mit den Wehen so richtig losgeht, erinnert sich Maxi noch an einen Tipp, den sie mal von jemandem bekommen hat, um mit den Schmerzen besser umgehen zu können. Nämlich,
dass man immer einen anderen Schmerzreiz setzen soll oder andere Stimulationen haben sollte, um dem Schmerz irgendwie ein bisschen entgegenzuwirken.
Was Maxi macht, ist, sie nimmt einen Kamm in eine Hand und immer wenn die Wehe kommt, drückt sie mit der Handinnenfläche dagegen und hofft, dass wenn sie sich auf dieses andere Gefühl konzentriert, sie irgendwie gegen den Schmerz der Wehe arbeiten kann. Aber
das hat irgendwie nicht so funktioniert und dann war ich wirklich einfach so vom Schmerz überwältigt, dass ich gedacht habe, was kann irgendwie noch funktionieren?
Und in dem Moment erinnert sich Maxi an noch etwas anderes.
Oh ja, da haben diese Frauen in dieser Gruppe.
In der Orgasmic Birth Facebook-Gruppe, also die, die Maxi einige Monate vorher entdeckt hatte.
Von klitoraler Stimulation gesprochen und habe dann einfach irgendwie versucht, klitorale Stimulation durchzuführen.
Sie probiert's aus.
Halt diese klitorale Stimulation zu haben, die Endorphine freisetzt und Oxytocin boostet, und konnte irgendwie dadurch, dass ich dann immer, wenn so eine hohe Wehe kam und man den Schmerz irgendwie kaum aushalten konnte, dass wenn ich da so einen Gegendruck geboten habe und da irgendwie gedrückt habe, dann ging es irgendwie plötzlich besser und man konnte das irgendwie besser aushalten.
Es hat ihr also geholfen. Maxi sagt, der Schmerz der Wehe war natürlich trotzdem da, aber sie konnte ihn besser aushalten. Und das ist hormonell und biologisch gut zu erklären. Zum einen ist da die Freisetzung der Hormone. Sexuelle Erregung fördert die Produktion und Ausschüttung von Endorphinen. Und die sind quasi körpereigenes Schmerzmittel. Bewiesen ist es nicht, dass die Menge an Endorphinen, die man dann in den Momenten freisetzen kann, auch wirklich einen Schmerz in der Wehe lindern. Aber bei Maxi hat es irgendwie geholfen. Und rein physiologisch ist das auch durchaus denkbar. Zu den Endorphinen kommen dann noch Oxytocine. Das ist das Bindungshormon und eben auch das Wehenhormon. Und bei Sex und Geburt werden teilweise dieselben Hormone ausgeschüttet. Und wenn man dann zusätzlich noch versucht, ein bisschen mehr dazu beizusteuern, dann kann das schon sein, dass das einen Effekt hat. Der andere Punkt, dieser Gegendruck, von dem Maxi spricht, der macht auch total Sinn. Es gibt die sogenannte Gate-Control-Theorie, die ist aus den 60ern. Und die genaue Funktionsweise dieser Theorie, die ist zu simpel und die wurde auch schon widerlegt, deswegen führe ich das jetzt einfach mal nicht im Detail aus. Was aber bleibt von dieser Theorie bis heute, ist die Annahme, dass die Wahrnehmung eines weiteren Reizes den eigentlichen Reiz abschwächen kann. Also Reiz A, Wehe, Reiz B, klitorale Stimulation. Aktuelle Studien haben bei der Klitoris bis zu 10.000 Nervenenden gezählt. Und wenn du besonders stimuliert bist, dann verschiebt sich die Aufmerksamkeit und andere Schmerzen können gedämpft werden. In der Forschung heißt das Schmerzmodulation durch sexuelle Stimulation.
Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das den Schmerz genommen hat oder dass da irgendwas Orgasmisches dran war, aber auf jeden Fall, dass es so einen anderen Input halt gegeben hat und eine andere Stimulation einfach, die halt nicht nur Schmerz ist. Und das war auf jeden Fall total hilfreich.
Good for her. Oh, apropos Englisch, fällt mir noch eine Story zu Maxis Geburt ein, die ich dir nicht vorenthalten will. Maxi hat mir erzählt, sie hätte im selben Krankenhaus wie Beyoncé entbunden, in Hollywood. Vielleicht hat das ja auch geholfen, einfach ein bisschen mehr so in diesen Goddess-Modus reinzukommen. Okay, dann 3 Jahre später, Pandemie vorbei, Maxi mit Kleinkind und wieder schwanger. Die nächste Geburt steht an und Maxi fühlt sich ready.
Okay, ich habe jetzt ja ein super Heilmittel und weiß jetzt genau, was ich tun muss, weil das hat ja beim ersten Kind funktioniert. Bei der zweiten Geburt habe ich dann proaktiv so versucht, eine andere Stimulation halt noch beizufügen, wenn immer der Schmerz kam.
Gerade am Anfang, als die Wehen noch nicht so stark sind, hilft es Maxi bei der zweiten Geburt total. Aber je stärker die Wehen werden, umso weniger effektiv ist ihre Wunderwaffe. Sie entscheidet sich am Ende auch noch für eine PDA.
Und dann bei meiner dritten Geburt habe ich das Ganze auch wieder versucht und da hat es erstaunlicherweise nicht so gut funktioniert.
Maxi sagt, sie glaubt, ihr Körper wusste einfach schon zu genau, was passieren wird und deswegen ging alles viel schneller.
Ich hatte gar nicht diese lange Phase, wo der Körper sich erstmal auf den Schmerz einstellt und die Wehen werden immer, sind erst ganz weit auseinander, sondern es ging von mir dann direkt von 0 auf 100 los. Und deshalb hatte ich überhaupt gar nicht mehr im Sinn, irgendwie noch was anderes zu probieren, weil es einfach nur extrem war und da auch wahrscheinlich nichts anderes mehr geholfen hätte, als einfach durchzuatmen und aufs Ergebnis hinzuarbeiten. Ja.
So kann es auch gehen. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, wie soll das eigentlich mit der Masturbation unter der Geburt funktionieren? Also so rein praktisch gesehen. Soll ich mich dann die ganze Zeit vor Menschen, die ich nicht kenne, selbst anfassen, während ich ohnehin schon in einem total vulnerablen Zustand bin?
Natürlich war das Ganze irgendwie ein bisschen unangenehm vor dem Personal, aber ich war relativ alleine die ganze Zeit. Also beim ersten Kind war jetzt während der Pandemie, da wäre ich eh alleine im Zimmer und hatte eigentlich so niemanden richtig dabei. Da kam immer ab und zu mal eine Krankenschwester mit Maske rein und hat sich nach mir erkundigt, aber trotzdem hatte ich da total viel Ruhe und Privatsphäre und da konnte ich irgendwie gefühlt alles machen, wie ich wollte und war gar nicht in so strengmastiger Kontrolle.
Allein bzw. allein mit meinem Partner war ich übrigens auch voll viel. Ist auch total normal, aber das wusste ich vorher nicht. Ich dachte immer, Geburt im Krankenhaus oder im Geburtshaus bedeutet, dass dann die ganze Zeit Hebammen dabei sind. Ist aber gar nicht so.
Bei meinem zweiten Kind lag ich unter einer Decke und war deshalb auch irgendwie, ich hatte so meine eigenen Welt und man ist ja während der Geburt eh so auf sich selbst fixiert und vergisst ja eh komplett, wer um einen herum ist. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie die Krankenschwestern aussahen, wie die Ärzte aussahen. Was mein Mann neben mir gemacht hat, da kann ich mich eh an alles gar nicht mehr erinnern. Und deshalb war es jetzt auch relativ egal, ob ich mich jetzt irgendwo angefasst habe oder nicht und ob das jemand gesehen hat oder nicht, weil in dem Moment wird eh irgendwie alles ausgeblendet.
Orgasmisch ist das Ganze bei Maxi bei keiner ihrer Geburten geworden. Aber die Stimulation hat geholfen. Bei der einen Geburt mehr, bei der anderen weniger. Aber ich will jetzt nochmal herausfinden, ob es denn wirklich sowas wie einen Orgasmus unter der Geburt gibt. Ich scroll mich also gemeinsam mit Fenner ein bisschen durch die Facebook-Gruppe, die mir Maxi genannt hat. Und wir landen dann relativ schnell auf einer anderen Seite. Ach, guck mal hier, Fenner.
Deborah Pascali Bonaro, amerikanische Doula und Filmemacherin.
Pascali Bonaro hat einen Dokumentarfilm im Jahr 2008 gemacht und der heißt
Orgasmic Birth, The Best Kept Secret.
In dieser Dokumentation wurden 11 Frauen durch die Schwangerschaft und Geburt begleitet. Der Film wollte eine andere Perspektive auf Geburt zeigen. Eine, die nicht ausschließlich mit Angst und Schmerz verbunden ist, sondern auch mit Lust, Freude und Verbundenheit. Auf der Webseite des Films heißt es:
Also, ich übersetze mal. Orgasmic Birth ist Gebären mit Liebe, Kraft und tiefer Verbundenheit. Stell dir wonnige, weite Wellen der Lust vor, die durch deinen Körper strömen, wo Geist, Körper und Seele vollkommen lebendig sind und natürliche Hormone wie Oxytocin Leichtigkeit, Verbundenheit und sogar Ekstase schenken.
Auf Deutsch wird für Orgasmic Birth auch der Begriff Lustgeburt genutzt. Im Mittelpunkt steht also die Idee, Geburt auch als intensives, kraftvolles und vielleicht sogar ekstatisches Erlebnis erfahren zu können. Lustvoll, auf eine Art. Klappen soll das durch eine Kombination verschiedener Faktoren. Das richtige Mindset, also die richtige Vorbereitung, eine sichere und geschützte Umgebung, Menschen um dich herum, denen du vertraust. Und dann solltest du offen sein für unterschiedliche Formen von Lustempfinden. Und naja, einfach eine sexpositive Haltung gegenüber dem gebärenden Körper natürlich.
Es gibt auch die These, dass Masturbation unter der Geburt zum Beispiel Dammrisse vorbeugen könne. Die Erregung lässt nämlich das Gewebe anschwellen, also die Vulva. Die wird dadurch besser durchblutet und es gelangt mehr Sauerstoff in die Zellen. Und laut dieser These profitiert der Damm davon direkt mit. Liegt ja nah beieinander. Gut versorgtes Gewebe ist eben dehnbarer.
Krass. Ja, aber es klingt erstmal plausibel. Sag mal, Fenner, was hältst du eigentlich von alledem? Also so dein erster Gedanke dazu?
Ja, also ich finde es total krass. Also die Vorstellung, meine eigene Lust so gezielt benutzen zu können, gerade vor dem Hintergrund, dass weibliche Lust ja irgendwie eh historisch schon immer so tabuisiert wurde und die jetzt in so einen ungewöhnlichen Kontext zu setzen, also in den Kontext der Geburt, weil sie Gebärenden tatsächlich dabei helfen kann, das finde ich mega cool und einfach krass empowernd.
Ja, voll. Ich muss dir allerdings schon noch dazu sagen, also das Ganze ist echt ein kleines Forschungsfeld, ne? Es gibt einzelne Fallberichte, qualitative Studien und Erfahrungsberichte, aber bislang nur wenig systematische Forschung dazu.
Ja, ganz ehrlich, vielleicht geht da bald noch was.
Also ich bin auf jeden Fall hooked. Und wenn ich nochmal ein Kind kriegen sollte, dann will ich vielleicht auch Teil des Best Kept Secrets sein. Mit oder ohne Orgasmus, ist mir eigentlich egal. Also es gibt aber Frauen, die davon berichten, dass sie einen Orgasmus unter der Geburt hatten. Das wird auch Birthgasm genannt. Aber grundsätzlich geht es bei der Lustgeburt nicht in erster Linie darum, einen Orgasmus zu bekommen. Und deswegen würde ich sagen, Maxi hatte eine Orgasmic Birth. Sie hat ihre Lust genutzt, um eine andere Geburtserfahrung zu haben. Eine, die nicht nur mit Schmerz verbunden ist.
Aber ich glaube, das Ganze ist halt auch irgendwie so ein Tabu-Ding. Also auch jetzt darüber zu sprechen, das ist irgendwie schon so ein bisschen mit ja, fast schambehaftet, weil wer denkt sich denn, dass man unter der Geburt plötzlich irgendwie an Selbstbefriedigung oder sowas denkt? Ich denke, wenn davon mehr vielleicht hören würden oder das vielleicht einfach so mal im Hinterkopf behalten würden, dass das vielleicht eine Option ist, dass man seinem Körper eine andere Stimulation bietet als nur den Schmerz, dann wäre ich nicht überrascht, wenn da einige Frauen mal für offen wären und das Ganze einfach mal so ausprobieren würden, weil vielleicht funktioniert es nicht, okay, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einigen durch den Schmerz helfen würde.
Danke, Maxi, dass du drüber gesprochen hast. Einfach mal bitte alle ein bisschen beruhigen und den gebärenden Körper für das hochhalten, was er ist. Ein absolut biologisches Wunderwerk. Danke. So, und wenn du jetzt denkst, Hammer, das probiere ich aus mit der Stimulation, ey, go for it, mach einfach. Who fucking cares? You go, girl, du rockst das. Du schaffst das, du bringst einfach ein Kind auf die Welt, okay? Dir kann keiner was. Und jetzt einfach auch nochmal hören, was die Gynäkologin Mandy Mangler dazu zu sagen hat.
Immer wenn ich in den Kreißsaal gehe und sogar heute noch, nachdem ich Jahrzehnte im Kreißsaal verbracht habe und Geburten betreut habe, ganz viele meinen Freundinnen geholfen habe, dabei zu gebären und so, bei jeder Geburt, bei der ich dabei bin, denke ich, wie wow, wie wahnsinnig, was für ein wahnsinnig intensives Erlebnis, was für eine wahnsinnige Leistung von dieser Person, egal wie diese Geburt abläuft, also das ist so was Intensives, so ein einschneidendes Lebensereignis auch, und es ist so viel Kraft dabei, dass es mich immer wieder auch beeindruckt. Und aber auf der anderen Seite ist diese Kraft, weiß ich auch, die ist ja nichts, was irgendwie so easy von der Hand geht, sondern es ist wirklich etwas, was von uns Frauen so viel abverlangt. Und das war mir vorher, glaube ich, nicht klar, bevor ich in den Kreißsaal gegangen bin. So, das ist mir auch heute immer noch klar, dass ich so denke, wow, wenn jeder mal irgendwie das also fühlen könnte, dann müssten eigentlich alle den ganzen Tag denken, krass, was seid ihr denn alles für krasse Frauen? Ja, wie ist es möglich, dass ihr dafür sorgt, dass unsere Gesellschaft weitergeht, und was für eine Bürde habt ihr damit auch irgendwo? Und das ist sowas sehr Beeindruckendes, und ich glaube, da steckt viel Kraft und Macht dahinter, und deswegen ist es in unseren patriarchalen Strukturen auch so, dass wir das oft nicht sehen oder abwerten sogar, weil da so viel Macht drin steckt, dass wir eigentlich sagen müssten, ihr seid alles die Chefinnen. ihr seid die Chefinnen dieser Gesellschaft.
Finde ich einen sehr schönen Blick, erinnere ich mich auch noch, hat eine Freundin von mir genauso, nachdem ich ein Kind bekommen habe, war so: Verstehst du jetzt, warum du eine Heldin bist? Ja. Verstehst du das jetzt?
Genau. Chefinnen, Heldinnen, Wahnsinn, sehr beeindruckend.
Und damit kommen wir zum Ende von Prego. 40 Episoden, 40 Wochen und am Ende der Höhepunkt. Dein Baby ist da. Es war mir eine Ehre, dich durch die Schwangerschaft zu begleiten. Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Was da auch immer kommt, denk dran, wer du bist. Eine Heldin. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gern auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du gerne Podcast hörst. Und wenn du Menschen kennst, die gerade schwanger sind oder jemanden bei einer Schwangerschaft begleiten, dann teile den Podcast doch gerne mit ihnen. Mein Name ist Dina Rothenberg. Prego 40 Wochen Hormone ist eine Produktion von ACB Stories.